Ostern jetzt wirklich das größte Fest der Christen. Seit 2000 Jahren ungebrochen, niemals abgelöst durch ein anderes Fest. Viel, viel wichtiger als alles, was es so gibt. Warum? Weil ein Einzelner auferstanden ist aus den Toten. Nicht, wenn es nicht so unabsehbare Konsequenzen gehabt hätte. Stellen wir uns vor, wir könnten die Uhr zurückdrehen vor Anfang März, als dieses Erdbeben in Japan geschehen ist. Das Kernkraftwerk würde noch stehen, es würde keine Radioaktivität ausdringen. Alle Menschen wären sicher zu Hause. Der Tsunami hätte nie stattgefunden. Selbst das wäre auch nicht einmal ein Schatten von dem, was Ostern für uns Menschen bedeutet. Die Macht des Todes ist gebrochen. Das ist deutlich geworden aus den Liedern, die wir auch schon gesungen und auch gehört haben. Eine ganz, ganz große Dramatik. Aber wie ist es dazu gekommen? Darum soll es in der Predigt gehen. Ich lese uns den Evangeliumstext von heute, vom Ostersonntag. Es steht im Matthäusevangelium. Wer eine Bibel dabei hat, kann es nachschlagen. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Nach dem Sabbat kam in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen, also dem Grab Jesu. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie ihn sehen. Kann man sich Ostern zunächst einmal trostloser vorstellen als so? Zwei Frauen, wir wissen aus den anderen Evangelien, dass auch noch einige andere Frauen dabei waren. Gut, eine kleine Gruppe von Frauen besuchen das Grab von Jesus, um nach dem Rechten zu schauen. Ist alles in Ordnung? Ist der Stein noch davor oder kann man hineingehen? Ist die Leiche so, dass man noch etwas tun muss? Die beiden, von denen Matthäus uns berichtet, heißen Maria. Die eine, die hatte Jesus von einer okkulten Belastung geheilt. Und sie hatte deswegen eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Die andere war eine leibliche Verwandte von Jesus, eine Tante. Am Grab, da macht sich unsere ganze Ohnmacht und Vergänglichkeit fest. Wir sehen so unser eigenes Schicksal ins Auge praktisch an einem Grab. Wissen wir, ja, eines Tages wird es auch für mich einmal so ein Grab geben und ich werde drin sein und andere werden dieses Grab besuchen und es wird mir nicht möglich sein, mit ihnen in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen. Tod ist tot. Egal, ob hier ein Held oder ein Niemand liegt, das Grab macht alle gleich. Egal, was du geschafft und erreicht hast, in deinem Leben, im Tod, sind alle gleich. Und das Grab ist der endgültige Abschied. Kein Gruß mehr, auch nicht von ferne, kein Kärtchen, kein Anruf, nur noch Erinnerung. Alle Versuche, Kontakt mit Toten aufzunehmen, müssen scheitern. Das Grab ist der Eckpunkt unserer Existenz, bis hierhin und zunächst einmal nicht weiter. Und das ist wahnsinnig traurig, dieser Gang zu einem Friedhof. Der französische Dramatiker Ionescu hat einmal gesagt, wie kann man leben, wenn man sterben muss? Weil doch dieses Grab letztlich alles überschattet, wenn das der Endpunkt ist. Das Ende unserer Reise bestimmt den Charakter der ganzen Reise. Klar kann man leben, fragt sich nur wie. Was erwartet die Frauen? Ein Felsengrab mit einem schweren, runden Stein davor, viel zu schwer für einen einzelnen Menschen, geschweige denn für eine Frau, es wegzurollen, tonnenschwer. Und davor eine Abteilung schwer bewaffneter Soldaten. Sie waren extra dazu abgestellt worden, das Grab zu bewachen. Pilatus wollte ganz sicher sein, dass auch ja keiner den Leichnam stiehlt und nachher irgendetwas von Auferstehung faselt. Auf gar keinen Fall. Das durfte nicht passieren. Diese Soldaten, sie fürchteten niemanden. Sie waren bestens trainiert und gut ausgerüstet. Sie fürchteten niemand, außer dass man sie wegen Pflichtvergessenheit zum Tode verurteilt hätte. Das hätte ihnen geblüht, wenn sie einen Fehler machen. Aber wie schrecklich, es war schon passiert, das Unglück. Was keiner bemerkt hatte, Jesus war längst nicht mehr im Grab. Er war auferstanden. Es hat nur niemand mitbekommen. Niemand hat die Auferstehung selber mitbekommen. Es ist keiner dabei gewesen, als Jesus von den Toten auferweckt wurde und sich vom Grab entfernte oder wie er das gemacht hätte. Andererseits, ganz, ganz wichtig, jeder soll es hören. Jeder soll es mitbekommen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass da einer ist, der ihn überwunden hat. Ohne zu wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, können wir nämlich nicht heil werden in unserem Leben. Kann unsere Reise keinen anderen Charakter annehmen, als den, dass am Ende das Grab steht. Und das Gericht. Und das ist der entscheidende Teil der guten Nachricht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und so passierte in dem Moment etwas, an dem die Frauen am Grab ankommen. Die Erde fing an zu beben. Ich würde sagen, etwa so auf der Richterskala bei 6,5. Ein großes Erdbeben. Das Epizentrum war ein Engel. Hell wie ein Blitz vom Himmel erschien er. Das Beben in Wirklichkeit ein Nachbeben. So wie auf dem Blitz der Donner folgt, so folgte auf die Engelerscheinung das Erdbeben. Der Engel rollte den Stein weg und gab so den Blick in die Grabhöhle frei. Er setzte sich auf den Stein. Die Wirkung war buchstäblich umwerfend. Nicht nur für den Stein, sondern auch für die anwesenden Personen hier. Die Frauen waren von Furcht ergriffen. Die sonst so mutige Wachabteilung traf es noch viel, viel schlimmer. Sie verfiel in Schockstarre, fiel wie tot um. Wie kann so eine alte Geschichte, spektakulär, aber alt, die Welt verändern? Es ist ganz gut, wenn man sich anschaut, wozu die beiden Frauen im Lauf dieser Geschichte alles so aufgefordert werden. Wir, die wir hier sitzen, können ja aus naheliegenden Gründen bei der Geschichte nicht dabei sein. Sie ist 2000 Jahre her. Aber zum Glück haben wir unsere Repräsentanten in dieser Geschichte und das sind die beiden Frauen. Sie verkörpern sozusagen uns, die wir hier sind, den Rest der Menschheit. Den Rest des Teiles der Menschheit, die die Nachricht mitbekommt von der Auferstehung des Herrn. Was der Engel Und was der auferstandene Herr ihnen zu sagen hatte, ihnen, den Frauen, das möchte er uns auch heute sagen. Und so kann Ostern etwas bedeuten für uns. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, Christus ist auferstanden, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Habt ihr Angst? Fürchtet ihr irgendetwas? Ist da ein Schatten in eurem Leben? Vielleicht sogar die Verlängerung des Todes, der schon einmal grüßt. Und wie um das zu unterstreichen, sagt der Auferstandene ihnen dann später in der zweiten Begegnung noch einmal dasselbe. Fürchtet euch nicht. Das ist mir aufgefallen, dass zweimal die gleiche Aufforderung hier kommt. Und darum gilt sie auch uns heute. Fürchtet euch nicht. Dass sie Angst hatten, ist ja klar. Ein Toter, der leben soll, die Begegnung mit einem Engel. Aber es geht tiefer. Fürchtet euch von jetzt an gar nicht mehr. Der Tod kann Angst machen, besonders wenn er sich bei schwerer Krankheit abzeichnet. Das haben wir immer und immer wieder miterlebt in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, bei unseren Bekannten und Verwandten. Das Leben ist alles, was wir haben. Verlieren wir es, dann ist doch alles andere nichts mehr. Was soll einem da ein großes Vermögen, Ansehen oder sonst irgendetwas? Nimmt man uns das Leben, dann ist alles perdu. Aber weil Jesus auferstanden ist, brauchen wir keine Angst mehr haben. Das Leben, das er uns gibt, das können wir nicht mehr verlieren. Unverlierbar. Das kann uns niemand nehmen. Darum fürchtet euch nicht. Er hat den Tod besiegt. Zwar wird immer noch gestorben, aber nur um nach Hause zu gehen, zum Vater. Jesus ist vorangegangen. Er hat Wohnungen vorbereitet für seine Freunde, für die Jünger. Das Kreuz auf den Gräbern, die Kreuze, die vielen Kreuze, auch das Kreuz hier hinter mir, sind nicht Symbole einer Niederlage, sondern Symbole des Sieges und der Hoffnung in unserem Leben. Also gilt das, was der Engel sagt, auch für uns. Fürchtet euch nicht. Ich sag's euch, fürchtet euch nicht. Wenn ihr nach Hause geht, euch kommt ein Gedanke in den Sinn, Angst. Angst vor Menschen, Angst vor Tod, vor Teufel, vor Sünde. Fürchtet euch nicht. Das Zweite, was den Frauen gesagt wird, ist, kommt da mal her und schaut euch mal die Stelle an, wo er gelegen hat. Mit anderen Worten, kommt her. Überzeugt euch, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ihr dürft Glauben haben. Der Engel lädt sie ein, zu glauben, sich zu überzeugen. Ihr Glaube soll auf festem Tatsachengrund ruhen, nicht auf einer schwammigen Wunschvorstellung. Die Gegner versuchen zu tricksen und bestechen die Soldaten. Sie sollen behaupten, man hätte den Leichnam gestohlen. Ein verzweifeltes Unterfangen. Denn wie hätten die Jünger das bewerkstelligen sollen? Waffentechnisch vollkommen unterlegen und das Ganze zu machen, ohne Aufsehen zu erregen und ohne einem einzigen Soldaten auch nur ein Härchen zu krümmen, unmöglich. Das Grab war leer. Der Leichnam war fort. Er konnte nicht mehr hergezeigt, nicht mehr präsentiert werden. Hier, bitteschön, die Leiche Jesu. Alles Quatsch, was ihr da erzählt, von wegen Auferstehung. Um diese Tatsache kommen die Gegner nicht herum. Es ist immer wieder behauptet worden, das Grab sei voll gewesen und das Ganze beruhte auf eine Behauptung. Wir sind durch Fakten und durch Aussagen von Zeugen eingeladen, unser Leben auf einem festen Glaubensgrund zu stellen. Dass er auferstanden ist, das ist ganz klar und das ist ganz wahr. Die dritte Aufforderung, habt ihr es gesehen? Zweimal. Geht schnell zu den Jüngern, geht schnell zu meinen Brüdern, sagt der Auferstandene, und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Der dritte Auftrag. Auch diese Aufforderung wird vom Auferstandenen nochmal erneuert. geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Es ist sozusagen der Pilotmissionsauftrag. Also Missionsauftrag, wissen viele, steht in Matthäus 28 ganz am Ende. In Wirklichkeit steht vorher schon ein Missionsauftrag. In den ersten Versen, wo der Auferstandene die beiden Frauen beauftragt, sagt es den anderen. Die sollen das wissen. Ganz wichtig. In der orthodoxen Kirche sagt man es sich nach Ostern bis heute weiter, wir haben es am Anfang gesagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Klar muss man das weiter sagen, das ergibt sich doch aus der Sache. Im Grunde genommen braucht man da eigentlich gar keinen Auftrag geben. Das Herz ist so voll davon, das kann man gar nicht verschweigen. Was wäre denn das? Aber in die Freude mischt sich bei den beiden Frauen auch schon wieder der Zweifel und die Furcht. Wie kann man es anderen bloß begreiflich machen? Die erklären uns ja für verrückt. Werden die anderen das denn glauben? Hier gilt wieder keine Angst. Fürchtet euch nicht. Dafür, es den anderen glaubhaft zu machen, seid ihr gar nicht zuständig. Das braucht ihr gar nicht. Ihr braucht sie nur zu sagen. Sagt ihnen, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, den Auferstandenen. Auch vorher schon, in Jerusalem wird er ihnen schon einmal vorab erscheinen, Petrus und auch den beiden Jüngern aus Emmaus, die werden ihn sehen. Es ist Jesu Sache, seine Brüder dazu zu bringen, nach Galiläa zu gehen. Das kann kein Mensch. Die beiden sind da nur ein Puzzleteil in dem großen Bild. Aber dieses Puzzleteil, das sollen sie auch sein und das sollen sie auch ausfüllen. Wenn wir weiter sagen, was uns erfüllt, was unserem Leben Hoffnung gibt, dass der Herr auferstanden ist und dass wir darum selber auch auferstehen werden, wenn wir auferweckt werden, dann müssen wir das wissen. Erstens, was wir sagen, kann nur ein erster Hinweis sein. Jesus muss ihnen selber begegnen, damit es zur Befreiung von Furcht und damit es zum Glauben kommt. Und das Zweite ist, wir sind nicht die Einzigen, die es weitersagen. Da war vielleicht schon mal ein gläubiger Opa, der mit den Enkeln nicht nur Vokabeln gepaukt hat, sondern mit ihnen auch gebetet hat. Ein christlicher Kinderchor möglicherweise. Oder sonst irgendetwas. Es sind viele, viele Zeugen. Eine ganze Kette. Und zu guter Letzt, als Jesus ihnen begegnet, da sagte er, seid gegrüßt. Das ist eigentlich eine Anweisung, die hier steht. Eigentlich eine Anweisung und die gefällt mir ganz besonders. Denn genau übersetzt heißt das, freut euch. Ich heirate, freut euch. Das kommt gar nicht so durch bei der Übersetzung. Und dieses freut euch, das gilt auch für uns. Das kann man nicht so vor 2000 Jahren so stehen lassen. Das gilt auch für uns. Ihr dürft euch angesichts des leeren Grabes freuen. Es ist hiermit erlaubt und es ist absolut angemessen. Die Freude war so groß, dass die ersten Christen beschlossen, es eigentlich schadet, dass man nur einmal im Jahr an die Auferstehung denkt, Ostern feiert. Man hat gesagt, eigentlich ist es angemessen, 52 Mal im Jahr Ostern zu feiern. Also hat man angefangen, den Auferstehungstag zu feiern, den Sonntag. 52 Mal ein Osterfest, ein Fest der Freude. Der Apostel Paulus erneuert das in seinem Brief an die Philipper. Freut euch in dem Herrn, unter allen Umständen, alle Wege. Nichts und niemand darf euch diese Freude wegnehmen, weil Jesus selber hat sie euch geschenkt. Also fürchtet euch nicht, überzeugt euch und glaubt, sagt es weiter und freut euch. Amen.